HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und den Namen meines heutigen Gastes kennen Sie vielleicht noch nicht alle. Aber glauben Sie mir, Sie haben sicherlich schon zu Hause auf der Couch gesessen und über seine Gags gelacht. Micky Beisenherz ist heute mein Gast. Sein aktuelles Buch heißt Zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Und er seziert immer mit sehr, sehr scharfem Blick unseren Alltag. Und der ist ja für uns alle manchmal schräg, manchmal ist er gruselig, manchmal ist er sehr, sehr grau und sehr trist. Und Micky Beisenherz sagt eigentlich immer, und da sind wir uns auch sehr ähnlich, das Leben lässt sich eigentlich leichter ertragen, wenn man darauf blickt mit Humor. Kann manchmal klappen, manchmal auch nicht. Er schreibt und hat daraus ein Buch gemacht und einen Lebensunterhalt eben auch für viele Comedians, die deutschlandweit auf den Bühnen unterwegs sind. Er moderiert im WDR und schreibt eben auch fürs Dschungelcamp. Ich bin wirklich glücklich, dass es heute endlich mal geklappt hat. Guten Morgen, Micky Beisenherz.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, ich bin gestern extra früh ins Bett gegangen, weil ich mir dachte, du bist so schnell im Kopf. Ja, du hast ja mal so ein Hirn-ADHS. Da muss man ja immer sehr schlagfertig sein.
Ach, weiß ich gar nicht, ne? Also
doch. Oh,
mal gucken.
Doch.
Mal gucken,
doch.
Was noch, mal gucken, was bei mir noch die Reste. Du kriegst jetzt die Reste von mir.
Alles, was du schon ausgespuckt hast, genau. Weil du hast nämlich ein neues Buch im Gepäck. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Da warst du ja schon in der einen oder anderen Veranstaltung.
Es ist wirklich interessant. Ne? Wenn man so eine Pressereise macht, dann wird man ja wirklich wie so ein, darf man das Wort Gangbang benutzen?
Am Sonntagmorgen,
ja. Ja, ne? Toll. Ja, man wird so durch die Kulissen geschoben und dann arbeiten sich dann wirklich sehr freundliche Journalisten an einem ab. Aber ich bin ja dankbar für die Aufmerksamkeit.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch das schöne Wörtchen N-E-I-N verwenden. Nein, und sagen, da bleibe ich lieber zu Hause,
total,
und gehe nicht hin.
Total, aber wenn man ein Buch schreibt und möchte, dass es auch vielleicht von dem einen oder anderen wahrgenommen wird, ist es ganz hilfreich, dass man dann auch mal irgendwo hingeht und sagt, ich habe eins, weil sonst kannst du auch Tagebuch schreiben.
Wer jetzt bei dem Namen Beisenherz an Bürgermeister bis zum Jahr 2015 Castrop-Rauxel denkt und nicht an Micky Beisenherz, können wir kurz vermitteln, was du alles machst. Denn du bist ja so eine Art, mein Steuerberater würde sagen, Prinzip Eichhörnchen, ja. Viele Jobs, es kommt viel rein an unterschiedlicher Stelle.
Ja.
Also, Radio NRW machst du noch?
Nein.
Spaß, machst du natürlich nicht mehr. Aber du machst beim WDR Radio.
Genau, ja, beim WDR mache ich tatsächlich Radio, aber da nur ein ganz kleines bisschen.
Ganz kleines Format. Schreibst die Texte bei Dschungelcamp?
Das ist richtig.
Für Oliver Welke?
Auch richtig.
Heute Show, ZDF, richtig. Extra 3 im NDR?
Auch richtig.
Also alles satirische, kabarettistische Format, eher satirisch.
Eher satirisch, ja.
Oder wollen satirisch sein, sind manchmal Comedy.
Das ist, da würde ich absolut zustimmen, ja.
Bist Autor, bist Instagrammer, bist natürlich unterwegs auf den sozialen Medien.
Oh Gott, wie schrecklich.
Und machst bei Sky einen Podcast.
Ja, tatsächlich.
MML, Thema Fußball.
So ist es, ja. Ja.
Warte, ich habe noch irgendwas habe ich noch vergessen, oder?
Soll ich assistieren?
Ja, komm.
Ich darf den Kölner Treff regelmäßig
moderieren
mit Susan Link zusammen.
Genau.
Tatsächlich.
Was hast du, was Bettina Böttinger auch hat? Weil wenn man Bettina Böttinger ersetzt, seit Mitte März, muss man was haben, was ja irgendwie ähnlich ist, oder muss man sich unterscheiden?
Ich habe eine weibliche Partnerin im Privatleben, zählt das?
Ja, das, das könnte zählen.
Nein, ansonsten ist das ja, das ist interessant, wenn man im Wechsel mit Bettina Böttinger diese Sendung moderiert, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass speziell im Internet, wo ja immer nur die wohlmeinendsten Menschen unterwegs sind, dass das jetzt nicht nur helle Begeisterung auslöst.
Die sind total schockiert. Seit Jahrzehnten sitzt Frau Böttinger dort erfolgreich in dem Stuhl und plötzlich tauchst du da auf
der
Kollegin Linke.
Genau, die haben teilweise reagiert, als sei ich mit Indianerkopfschmuck in so eine Hamburger Kita eingefallen. Das Feedback, was ich sehe, ist gespalten.
Mhm.
Also einige sagen, das ist ja das Allerletzte. Und die anderen sagen, super, sehr erfrischend. Und das finde ich natürlich gut, weil wenn das Feedback gespalten ist,
passiert was.
Dann passiert was. Und das Schlimmste wäre ja, dass die Leute sagen, ja, fällt nicht weiter auf, tut nicht weiter weh.
Aber wenn du dich normalerweise an deinen Laptop setzt und Texte schreibst für die Formate, die wir eben genannt haben, hast du ja eher so einen ironisch, manchmal auch zynischen Blick aufs Leben.
Mhm.
Das ist dann ja vielleicht beim WDR, wenn man im dritten Programm so eine Talkshow macht, davon gibt es ja auch Bommes und Tietjen, 3 nach 9 in der Talkshow, in dieser Tradition bewegst du dich.
Ja.
Komischerweise haben wir keine im HR. Na, ich muss mal mit dem Intendanten reden.
Es gibt ja mindestens eine hervorragende
Moderatorin. Sag's nochmal bitte.
Ja, es gibt ja mindestens eine hervorragende
die
Moderatorin.
Die gerade zusammensitzt.
So, die das sofort wohl machen würde und könnte.
Ja, da bringst du mich auf eine Idee. Aber dann ist ja dieser Blick auf Gäste, muss dann ja ein anderer sein.
Ja, wobei muss es eigentlich nicht. Also ich würde übrigens, das Zynische würde ich, also sehe ich nicht so. Mhm. Ironisch, suffisant, ja. Zynisch bedeutet ja immer, man hat ja irgendwie auch aufgegeben. Das ist ja eher Kapitulation. Erstmal bedeutet das ja, man ist den Menschen in irgendeiner Art und Weise zugeneigt und versucht zu verstehen, wie die sind und wie die sich äußern und dahinter zu blicken. Und du versuchst ja irgendwie auch im Schreiben, die immer irgendwie zu greifen. Du willst ja wissen, wie sind die denn so? Wie ticken die? Klar, wenn ich dann über Andrea Nahles schreibe, dann haue ich natürlich auch
beim
mal
Stern.
Drauf. Beim Stern. Ja,
haben
beim
wir
Stern.
Vorhin vergessen, die Sternkolumne. Oh mein Gott.
Stern freut sich, du weißt, Auflagen. Oh, das ist ja alles heutzutage. Da geht ja alles den Bach. Und du versuchst sie ja zu greifen. Und das ist natürlich beim Kölner Treff genauso. Also du hast Menschen, mit denen du dich unterhältst und möchtest wissen, wie die so ticken. Und manches, ich bin ja dann auch ein bisschen meiner Leserschaft verpflichtet, dass man jetzt nicht komplett anders drauf ist als beim Schreiben. Also gibt es natürlich auch mal die ein oder andere frotzelnde Bemerkung.
Das ist
aber
gut.
Aber ich habe ja nicht Lust, jetzt Leute in die Tonne zu treten. Also wenn ich jetzt Verona Potter sitzen habe.
Darüber reden wir gleich weiter. Kurz
alles
Luft
klar.
Holen, lieber Micky Beisenherz. Wir duzen uns jetzt. Wir haben uns eigentlich vorher noch nicht gesehen, sitzen uns aber gegenüber. Uns war so irgendwie nach Duzen. Und ich freue mich wirklich, dass du heute da bist beim HR3 Sonntagstalk.
Vielen Dank.
Gerne. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute ist Micky Beisenherz, moderiert seit dem 19. März unter anderem den Kölner Treff im WDR und ist jemand, der auf jeden Fall für andere, die die Lacher immer kassieren, sehr viel Gag schreibt. Oliver Welke, gucke ich immer gerne, ZDF Heute Show, aber eben auch für Atze Schröder oder Dieter Nuhr zum Beispiel. Ne?
Mhm. Anke Engelke, Berlinale war jetzt so das letzte, ja. So große.
Du schreibst im Stern Kolumnen und hast jetzt ein Buch dabei und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe.
Ja.
Ja. Ist ja, ja bei Männern häufiger so, ne, dass ihr was nicht versteht.
Absolut. Du, auf die Art und Weise ist der ein oder andere schon Konzernchef geworden. Ja, der Mann traut sich ja generell, wenn man in diesen Biologismus mal verfallen will, traut sich ja en gros ja tendenziell mehr zu.
Mhm. Sagt aber eher selten, davon verstehe ich nichts.
Absolut, das stimmt. Das
du bist
wollte
sehr
ich.
Ehrlich.
Ja, ich halte mich tatsächlich für relativ ehrlich, also auch im Umgang mit mir selbst. Also da gibt es wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Bereiche, wo mir der ein oder die andere noch etwas erzählen kann über mich selbst, was ich vermutlich entsetzt von mir weisen würde.
Nenn ein Beispiel.
Oh Gott, naja.
Wo machst du dicke Hose und kannst es eigentlich nicht?
Also, naja, sagen wir es mal so, ich gehe sehr gerne Fußball spielen. Aha. Und meine eigenen Leistungen beurteile ich im Nachhinein wahrscheinlich deutlich besser, als sie gewesen sind. Aber ich sage ja, Fußball ist wie Sex, man muss es nicht gut können, um Spaß dran zu haben. Und ansonsten lasse ich Reflexionen von Menschen, die mir nahestehen, durchaus zu. Ich finde, also es ist ja nicht mal angenehm.
Also ich habe gestern ja nochmal rumtelefoniert, weil ich wusste, dass du heute kommst bei
ja.
Leuten, die dich Fußball spielen gesehen haben. Und da war das Urteil sehr viel wohlwollender. Die haben gesagt, du bist jemand, der mit den Worten immer nach vorne geht und sehr offensiv ist. Und du bist beim Spiel definitiv kein aus dem Defensivbereich. Also bist nicht Abwehr.
Das stimmt nur bedingt. Ich spiele tatsächlich hinten rechts in der Abwehr, aber nur aus Vernunftgründen.
Habe ich den falschen Trainer?
Nein, das stimmt schon.
Aus Vernunftgründen?
Nur du, ja, weil du weißt doch, beim Fußball, also speziell beim privaten Fußball, will ja keiner in der Abwehr spielen. Die Leute wollen ja immer nach vorne Tore schießen, Offensivfußball. Mhm. So, mir geht es natürlich genauso. Es ist aber so, wenn du hinten rechts spielst, kannst du natürlich im modernen Fußball relativ viel mit nach vorne gehen und kannst auch Flanken und Angriffe einleiten. Du musst halt nur zusehen, wenn der Ball wieder zurückkommt, dass du schnell genug wieder hinten bist.
Also deswegen bist du natürlich der Durchtrainierteste und der Schnellste.
Ah, ja, weißt du Bescheid. Yeah. Da habe ich mir selber, einen ganz langen Teppich bereitet für ein richtig dickes Kompliment.
Klopf, 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 klopf. Micky Beisenherz klopft sich immer selbst auf die Schulter. Wir haben gerade, bevor wir die Songs gespielt haben, nochmal gesprochen über den Kölner Talk und über Verona. Mhm. Weil wenn du für andere Texte schreibst, die satirisch, comedy-lastig sind, dann ist das natürlich was anderes, wenn man Gastgeber ist. Mhm. Zum Beispiel, wie jetzt vor ein paar Wochen, Verona Poth. Mhm.
Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass Verona eine sehr interessante Person ist, eine interessante Vita hat und auch ja ein bisschen die Geschichtsschreibung in der deutschen Unterhaltungsindustrie ja maßgeblich mit beeinflusst hat. Wie bei allen anderen muss ich ja mich dahingehend vorbereiten, dass ich gucke, was interessiert mich an der Person besonders. Genau.
Bist du dann jemand, der bei Fragen eher auf diese Wunden guckt? Oder,
also die Wunden sind natürlich interessanter. Mhm. So, die Wunden sind ja deutlich interessanter, als jetzt zu sagen, Mensch, das läuft ja super bei dir. Mhm. So, kann man auch machen, macht man ja
sagst
gerne
du ja
am
selber
Anfang.
Auch von dir, das machen die Gäste dann ja meist alleine.
Ja, genau. Ja, richtig, richtig, richtig. Guilty as charged. Nein, aber es ist natürlich interessanter, so diese Brüche mal zu erfragen. Und also, weil wenn du dich jetzt privat mit Menschen unterhältst, ist es ja auch meistens eher das, was dich interessiert. Also wenn ich so eine Sendung angehe, muss ich ja fernab des Dossiers, das wir von den Redakteuren bekommen, erstmal schauen, was interessiert mich denn persönlich an der Figur? Was ist denn da? Was würde ich die denn fragen, wenn ich jetzt auch mit ihr irgendwo am Tresen stehen würde oder in der Hotelbar nach dem dritten Getränk?
Was
da geht ja die Reise hin.
Fragen?
Aufgrund der Ereignisse der letzten Tage oder Wochen liegt natürlich die Frage nahe, was denn da jetzt genau passiert ist.
Im Gesicht.
Ja, also meine Einstiegsfrage war tatsächlich, ob die iPhone-Gesichtserkennung noch funktioniert. Das ist dann.
Okay, man muss sagen, wer das nicht mitbekommen hat, ja, kann ja sein, dass jemand gerade lange im Ausland war, kommt jetzt zurück nach Hessen und sagt, was reden die da über Verona Poth, früher Verona Feldbusch. Mhm. Die hat eine Hyaluronsäurebehandlung.
Ja, und das ist ein bisschen schief gelaufen und da muss ich ein bisschen aufpassen. Naja,
das war so ein bisschen geschwollen und deswegen ist die Frage natürlich genial. Gleich mehr mit dir, Micky Beisenherz, unser Gast heute. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mir gegenüber sitzt Micky Beisenherz, der, wenn Sie Sternleser sind, wissen, dort regelmäßige Kolumnen schreibt. Fürs Dschungelcamp, für die ZDF-Heute-Show. Ich muss immer überlegen, weil es so viel ist und ich immer Angst habe, irgendwas zu vergessen.
Geht mir aber genauso.
So
ich gehe eigentlich mittlerweile nur noch in Radiosendungen, damit die mich daran erinnern, was ich alles mache.
Was mache ich eigentlich beruflich? Jetzt sitzt du als Autor hier mit dem neuen Buch und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe. Und du bist einer der Männer, die sagt, ja, okay, auch ich kann Dinge nicht. Versuche es natürlich zu kaschieren und komme damit eigentlich auch ganz gut durchs Leben vielleicht.
Absolut.
Aber in vielen Dingen lieferst du ja eben auch ab.
Ja.
Bist du ein Perfektionist?
Nein. Ich bin vielleicht der schlampigste Perfektionist, den ich kenne. Also ich muss natürlich irgendwann im zeitlichen Rahmen, wie du richtig sagtest, abliefern. Und versuche das so gut wie möglich zu machen und auch ab und zu mal, wenn ich mich an irgendeinem Gedanken festbeiße oder nicht weiterkomme, dann erstmal spazieren zu gehen oder eine Runde Fußball spielen zu gehen oder irgendwas zu machen, um dann wieder zurückzukehren und zu gucken, okay, da liegt irgendwas. Manchmal hast du ja bei kreativer Tätigkeit das Gefühl, irgendwas ist da, da ist Potenzial, aber ich komme nicht drauf, verdammt nochmal. Und das...
Also
das
du siehst es nicht, du weißt aber nicht, wo du dann praktisch graben sollst.
Genau.
Weil du hast ja große Namen, für die du arbeitest, die erwarten dann ja auch was.
Natürlich, zu Recht. Bin ja auch unfassbar teuer, ne? Kommt ja auch dazu.
Ja, ja, klar, so, du bist dann, ja nicht hier für
Umme. Ach, und die Lebenshaltungskosten sind ja auch extrem teuer. Ja. Also ich habe einen Flieger mehr als Friedrich Merz, aber nicht so billige. Und da geht es halt darum zu schauen, da ist irgendwas und wie kitzel ich das raus und ist das jetzt schon gut genug? Insofern bin ich auch Perfektionist.
Wann weißt du denn, ob es gut genug ist?
Bauchgefühl. Bauchgefühl, einfach Bauchgefühl.
Erfahrung,
Bauchgefühl, dieses Gefühl, die Pointe ist jetzt echt gut, da wäre jetzt kein anderer drauf gekommen. Und dann gibt es manchmal Sachen, da weiß ich, okay, jetzt musst du abgeben und es ist okay. So, und das wird funktionieren, aber es entsteht nicht dieses Gefühl von, ja, das war jetzt mal richtig gut. Es ist ja im kreativen Bereich, das wirst du ja auch kennen, du schreibst ja auch selbst, dass man manchmal auch da sitzt und einerseits denkt, oh, ich bin der Allergrößte und manchmal denkst du, ich bin die größte Pfeife. Hoffentlich kommt mir keiner dahinter. So. Und zwischen diesen beiden.
Ich würde jetzt sagen, Frauen sind da doch sehr viel selbstkritischer.
Wahrscheinlich ist das so.
Ich wage jetzt diese steile These hier, blicke dir dabei in die Augen.
Ja.
Ja. Aber würdest du heute etwas, wo du früher sagst, geile Pointe, ist perfekt für Dieter Nuhr, heute nicht mehr abliefern? Also ändert auch der Blick auf das eigene Ergebnis etwas im Laufe der Jahre?
Ja. Ich kenne jetzt gar keine konkreten Beispiele, aber ich weiß tatsächlich auch wahrscheinlich auch ein bisschen sozialisiert durch Twitter und eine neue gesellschaftliche Wachheit, was Themen und auch Zwischenbereiche, emotionale, gesellschaftliche angeht, gibt es auch gewisse Sachen von Gags, die ich weiß, die wir auch früher beim Radio gemacht haben und so, die könnte man nicht mehr machen, ohne dass einem das alles um die Ohren fliegt.
Hast du ein Beispiel?
Die würde ich aber auch nicht machen. Ach du, es gab damals wirklich mehr Frotzeleien auch über Homosexualität und klischeehafte Dinge, das könntest du heute nicht mehr machen. Aber Harald es ist auch okay.
Schmidt war jemand, der das häufig gemacht hat. Ja. Polenwitze.
Ja, klar. Ja, ja, klar. Mhm. Aber Harald Schmidt konnte das irgendwie auch, weil man es ihm immer irgendwie als Satire, als Metaebene hat durchgehen lassen. Wenn man ehrlich ist, waren es natürlich das, was es ist. Es waren halt einfach Polenwitze. So. Genau. Das würde heute so nicht mehr gehen. Und bei einigen Sachen muss man sagen, das ist auch gut so. Andererseits, wir leben ja in einer sehr nervösen Zeit, in der die Gefahr besteht, dass man, es wird ja sehr viel immer jetzt von Moral- und Tugendterror gesprochen, das glaube ich gar nicht so sehr. Was wir nur haben, ist so ein Befindlichkeitsorkan, in dem natürlich tagtäglich jede Kleinstgruppierung erwartet, dass man in derselben Intensität über ihre Belange sich damit auseinandersetzt und auch besonders sensibel darauf reagiert, wie es vielleicht um die großen Themen geht, die für uns großen Themen wie Gender Pay Gap, Black Lives Matters, also wichtige, nach meinem Dafürhalten, wichtige gesellschaftliche Themen. Und dass das alles ein bisschen untergeht und dass diese Themen sich dann alle gegenseitig so ein bisschen nivellieren und banalisieren.
Mhm. Aber du bist weiß, du bist ein Mann, du bist im mittleren Alter, du bist Vater, du bist, immer ich glaube, schönes, heterosexuell.
Ja.
Also du bist ja
also
praktisch,
noch bin ich's.
Noch bist du es, ja. Also du bist, gehörst jetzt auch keiner dieser Randgruppen an. Ja, und wir haben es ja gerade gesehen bei Annegret Kramp-Karrenbauer. Mhm. Das kann ja schnell mal ein Gag über die dritte Toilette dann auch nach hinten gehen. Und plötzlich stellen sich alle die Frage, ist das die richtige Kandidatin für so ein Amt, ja, von einem Gag im Karneval wird dann gleich ein ganz großes Fenster aufgemacht.
Ich weiß, das ist auch echt schwierig. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wobei richtig aufgeregt habe ich mich nicht. Ich habe das eher so versucht, nochmal so zu sezieren, was da passiert. Da sind dann meistens auch zwei
du
Kräfte.
Du hast aber nicht ihre Karnevalsbüttenrede geschrieben, ne?
Um Gottes Willen. Ich hasse Karneval wie die Pest.
Oh, dafür liebe ich.
Also die beste Pointe ist ja generell erstmal schon mal die, dass Annegret Kramp-Karrenbauer dem Volk Spießigkeit vorwirft. Das ist ja die beste Pointe, die sie im Karneval geliefert hat. Die Nummer an sich ist natürlich an Banalität eigentlich nicht zu überbieten. Also so ein Lama-Gag, der schon anfängt mit die Latte Macchiato-Fraktion in Berlin, das ist ja so unfassbar lahm inhaltlich und auch jämmerlich vorgetragen, ganz nebenbei, muss man auch sagen. Also der Vortrag an sich war ja wirklich
sehr schlecht. Darüber müssen wir gleich nochmal reden. Du
sehr
schreibst
schlecht.
Eine gute Pointe und dann wird die verhackt.
Ja, da können wir gleich gerne
nochmal. Kannst dich gleich schön aufregen.
Genau.
Behalte deinen Gedanken ganz kurz, wir machen gleich weiter mit Micky Beisenherz, Autor, sage ich jetzt einfach mal nur. Heute hier bei uns beim HR3 Sonntagstalk. Hier ist Micky Beisenherz. Eigentlich ist er Bärbel Schäfer, aber hier als Gast am Sonntag ist Micky Beisenherz.
Ist ja nicht falsch.
Ja, wir sind ja eigentlich beide da. Ein Fußballexperte ist, kann man mal von ausgehen, wenn du einen Podcast machst, ne? Der
MML. Ganz ehrlich, wie viele Leute sitzen als Experten
ja,
in der Sendung?
Aber, ja, das ist bei euch, ist das was anderes. Ihr seid einfach, ihr fühlt das irgendwie.
Das stimmt.
Ihr seid praktisch unter der Grasnarbe und seid in der Kabine dabei. Ihr seid auf der Trainerbank.
So.
Sag mal. Wer, wenn nicht ihr? Also
so.
Wenn man Fußball-Podcasts hört, finde ich eure immer sehr, sehr unterhaltsam.
Vielen Dank.
Ich wollte jetzt noch was sagen, das sage ich jetzt lieber nicht. Und,
und,
wir haben grade, und wir haben gerade über AKK geredet und Gags im Karneval. Weil du bist ja, darf man das eigentlich sagen, Comedy-Autor oder magst du es nicht so gerne?
Ach, weißt du, ich
klingt
bin,
so.
Ja, also Autor höre ich immer lieber, weil Autor, es natürlich, ne? Weil es so einfach etwas breiter ist.
Kolumnen für Print, für den Stern, aber so. Eben auch für Comedy.
Ja, und ich bin natürlich auch Comedy-Autor.
Genau.
Das ist ja
und
nicht
da
so, als würde es nicht stimmen.
Stimmt. Wir haben gerade gesprochen über AKK und habe ich gesagt, behalte den Gedanken.
Ja, siehst du, und ich habe ihn trotzdem jetzt wieder vergessen. Nein, es ist im, nein, ich finde es super, dass AKK CDU-Vorsitzende ist, weil es natürlich insgesamt in der Politik eine größere Trendschärfe gibt. Das hilft natürlich auch der SPD, wenn überhaupt der SPD noch irgendwas helfen kann, ich weiß es nicht. Mhm. Damit man sich natürlich viel besser wieder abgrenzen kann. Und auch, dass AKK jetzt die Schülerproteste, die Freitagsdemos der Schüler jetzt abkanzelt und sagt, genau, sagt, nee, das kommt nicht in Frage und von mir kriegt der keine Entschuldigung. Das ist doch geil. Ich meine, ganz ehrlich, wie jämmerlich ist das denn? Du protestierst und die CDU-Vorsitzende sagt, super, weiter so. Also das will doch nun wirklich niemand. Das kann ja nicht sein.
Und die haben ja schon die 12.000 Wissenschaftler im Hintergrund, die sie auch alle unterstützen.
Und 100 Lungenärzte.
Genau. Aber wenn man über so viele Themenbereiche schreibt und spricht, stelle ich mir das unglaublich anstrengend vor, weil eigentlich kannst du, Micky Beisenherz, dich ja gar nicht entspannen. Du musst immer alles zu jeder Zeit wahrnehmen, um es dann auch wieder beruflich verarbeiten zu können. Gibt es so einen Ausknopf für dich?
Nein. Nicht wirklich, weil natürlich alles irgendwie Input ist, wenn man das so nennen will. Aber es gibt natürlich Momente persönlicher Entspannung, in denen das alles keine Rolle spielt. Also natürlich, klar, jeder Mensch nimmt permanent irgendetwas auf an Informationen.
Aber du musst es ja nochmal anders verarbeiten. Also ja. Du siehst das Leben dann ja immer durch so eine humorvolle, ironische Brille dann auch.
Ja, vieles wird auf Verwertbarkeit abgeklopft, ob du das jetzt willst oder nicht. Aber klar gibt es natürlich Situationen, in denen ich dann einfach ganz privat bin und mich nur dem widme, was passiert. Also ich bin ja auch
Vater.
Ich bin ja glücklich liiert. Also von daher sind es ja...
Da geht das immer auseinander in den Meldungen, ob du jetzt verheiratet bist oder die Freundin.
Ja, es ist beides.
Also bist
beides
du verheiratet und hast eine Freundin beides, oder stimmt. Ist deine Ehefrau auch deine Freundin?
Nein, ich lebe im besten Falle ist sie das oder... Nein, ich lebe in Scheidung, bin noch verheiratet, aber ich bin auch schon seit längerer Zeit wieder glücklich verpartnert.
Mit der du das Kind hast? Nicht
nein,
mit der Ehefrau,
nein,
sondern mit
nein,
der...
Nein, das Kind habe ich tatsächlich noch aus der Ehe. Ja.
Was bist denn du für ein Papa?
Ein Liebender, einer, der sein Kind ernst nimmt und der größte Fan des Kindes ist, ohne allerdings dann dem Kind alles durchgehen zu lassen. Also schon.
Wann bist du streng?
Ich bin streng bei so gewissen Regeln. Also... höflich sein, ja. Guten Tag sagen, tschüss sagen, angucken,
wie Hand oft man
geben.
Das sagen muss, ne?
Ja. Ja, es ist so, es ist so.
Immer wieder, wie
ja,
immer wieder.
Ja, es ist so, aber das spielt auch eine Rolle. Und natürlich, klar, wenn so ein Kind dann irgendwie auch da schon mal bald 4 ist oder so, merkst du natürlich auch, dass das dann auch, dass es in Anführungsstrichen greift. Und klar ist man als Vater auch begeistert, wenn so ein Kind irgendwie nett und freundlich und höflich ist und guten Tag sagt und danke und bitte. Also dieser ganze...
Und man zu dir dann sagt... Herr Beisenherz, ihre
klar.
Tochter ist ja so toll erzogen.
Total, total. Ja, da hat natürlich, das muss man ja fairerweise sagen, die Mutter natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil dran. Aber ich bin da schon auch beteiligt an der Erziehung.
Bist du ein Vater, der Funktionen in der Kita übernimmt? Streichst du Räume, kochst du einmal die Woche oder wischst du feucht durch?
Nein. Das ist aber auch nicht verlangt worden.
Okay.
Ich würde es im Zweifel vielleicht sogar machen. Also ich war schon bei Elternabenden,
ja.
Wenn du das wissen möchtest. Das war ich auch schon. Ich bin auch bei allen Festivitäten dabei, so gut es eben geht. Und ich nehme das schon sehr ernst.
Und das ist so ein Ort, wo du, wenn ich dich richtig verstehe, auch mal runterkommen kannst. Weil ich stelle mir das wirklich vor, egal was passiert, das muss ja sofort vielleicht wieder für den nächsten Job, für die nächste Woche bei der ZDF-Heute-Show dann verwendet werden.
Ja, ja. Ja gut, aber wenn die Kleine sagt, ich will jetzt Aramsamsam hören oder ab in den Baggermatsch, dann spielt das natürlich alles gar keine Rolle. Und so ein Kind hat ja wirklich die Fähigkeit, dich dann auch komplett in diesen Moment zu ziehen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man, wie ich, sich diese Inseln auch bewusst einbaut, wo auch klar ist, jetzt können sie auf gut Deutsch mich alle mal am Arsch lecken. Jetzt sind wir nur zusammen und verbringen halt Zeit miteinander. Also es wird dann meine Tochter von mir nicht erleben, dass ich dann, während wir dann zusammen sind, jetzt die ganze Zeit am Rechner sitze oder sage, hier, guck mal schön aufs iPad, ich muss jetzt noch mal eine Stunde arbeiten. Das gibt's dann nicht. Weil ich das wirklich
schlimm finde.
Bei anderen unglaublich ungern sehe. Ich verstehe jeden, ich kann das alles irgendwie nachvollziehen, dass das Bedürfnis da ist. Zumal ja manche Eltern ihr Kind ja auch jeden Tag sehen. Das ist in meinem Falle ja nicht so. Aber bei mir ist auch nicht so, dass ich sie nur alle 2 Wochen habe. Und von daher ist das dann schon wichtig. Und es macht sich ja auch bezahlt. Es macht sich ja bemerkbar, dass du eine enge, intensive Bindung zum Kind hast.
Ja, dass du nicht nur der Typ bist, der dann Netflix einstellt.
Wäre schrecklich.
Ja.
Wäre schrecklich. Vor allem wäre auch schrecklich, wenn du irgendwie, wenn das Kind dann plötzlich so 6 ist oder 12 und du erst dann merkst, wie wichtig das ist. Dann ist aber schon der Zug weitestgehend abgefahren.
Abgefahren. Micky Beisenherz ist heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Micky Beisenherz ist heute unser Gast an diesem Sonntag. Und wenn Sie über Gags lachen in der Heute-Show, dann kann das vielleicht einer sein, der von dir geschrieben wurde, lieber Micky. Und wenn Sie den Stern lesen und regen sich über Kolumnen auf, kann das auch daran liegen, weil du die wöchentlich schreibst. Dieses aktuelle Buch von dir und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Sind das die gesammelten Kolumnen?
Das sind Teile der gesammelten Kolumnen und es sind viele neue Texte, die vorher noch nicht veröffentlicht wurden.
Ah, ich zahle also nicht für etwas, was ich schon online lesen kann. Ich bekomme für 16 Euro auch was Neues. Was ist neu?
Viel Neues. Es gibt unter anderem Texte über mein Umzugsmalheur. Es gibt Texte über Tätowierungen, über Namensverwechslungen. Es gibt eine Geschichte über die City-Cobra vom Gänsemarkt. Wer das wissen will, der sollte sich dringend das Buch kaufen. Also ich habe mir tatsächlich auch mit den neuen Texten Texten sehr viel Mühe gegeben.
Die dann aber sicherlich wieder im Print auch nochmal wieder verbraten
werden. Nein. Das einzige Printerzeugnis, wo diese Texte dann stattfinden, die sind explizit in diesem Buch. Und die Menschen, die sich für das Buch interessieren, können wirklich davon ausgehen, ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Ich habe nicht nur, weil der Verlag es verlangt hat, jetzt mal eben noch so 10 neue geschrieben.
Nee. Und du gehst damit auf Lesereise, ja? Am 21. Mai bist du auf jeden Fall in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist so.
Es ist ja nett, dass du es sagst. Ja, manchmal ist
so. Und
gut.
Dann holst du dir ja immer jemanden dazu, unter anderem.
Also
Evelyn
Burdecki ist hier in Frankfurt dabei, ja. Der zweite Gast in Frankfurt.
Gewinnerin.
Genau, die ragt übrigens so ein bisschen raus aus dem Reigen der Menschen, die mit mir auf der Bühne sind, weil
Warum?
Es in der Regel Menschen sind, mit denen ich persönlich bekannt bin, befreundet, bekumpelt und die, sagen wir mal, generell dem anderen Teil der Showbranche angehören. Da ist Evelyn sicherlich eine Ausnahme.
Was meinst du jetzt mit dem anderen Teil?
Ja, die andere sind ja dann im Zweifel vielleicht tendenziell Vertreter der Hochkultur oder der klassischen Entertainment-Branche, in der man mal was gelernt haben
also
muss.
Deine Freunde sind schlauer als...
Das werden wir rausfinden.
Aber man könnte ja auch denken, hey, du schreibst fürs Dschungelcamp, jetzt taucht die da auf. Konntest du das beeinflussen, dass Evelyn Burdecki gewinnt?
Nein, das kann ich wirklich nicht beeinflussen, da wir als Autoren ja auch in erster Linie erstmal nur die ersten Zuschauer sind und uns in Textform so äußern, wie andere Leute das vom Fernseher auch machen. Vielleicht etwas anders gedrechselt, aber unsere Empfindungen sind ja nicht viel anders als die der normalen Fernsehzuschauer. Klar kannst du natürlich Stimmung prozentual beeinflussen, dahingehend, dass du natürlich vielleicht mal den Fokus mehr auf
den
die eine Sache
Gag
legst.
Den einen oder anderen Gag mehr lancierst.
Genau.
Aber du hättest ja auch Domenico fragen können, ob er mit dir auf Lesereise geht.
Ja, aber das wäre noch, also das finde ich wirklich faszinierend, weil ich den irgendwann mal gesehen habe nach dem Ende des Dschungels und dann stand er am Flughafen und ich möchte ihm wirklich nichts Böses, aber der hat ja einfach wirklich das gewisse Nichts. Also da steht der und wenn du in Köln die Einkaufsmeile entlang gehst auf dem Samstag, siehst du von dieser Kategorie 20.000 andere innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Da frage ich mich schon manchmal, weil ich bin ja auch Privatmann, was in der Showbranche eigentlich in den letzten Jahren so geschehen ist, dass das. Aber es ist okay. Also natürlich ist das.
Dass die sich alle so ähnlich sind.
Ja, das ist auch in Ordnung. Eine Sache muss ich nur insofern korrigieren, aber das konntest du nicht wissen, weil es natürlich auch als eine Art Teil-Lesereise angekündigt ist. Es ist keine klassische Lesereise,
Nein. Sondern
es ist eher eine late-nightige Talkshow, weil wir da teilweise so viele nette, interessante, unterhaltsame Menschen auf der Bühne haben, dass es fast verschenkt wäre, wenn ich jetzt lese und die sitzen andächtig daneben.
Die sitzen daneben. Der andere Star sitzt dann daneben und du liest und liest und liest.
Das ist doch irgendwie auch Quatsch.
Genau, also kommst du wieder in deiner Funktion als Moderator zur Geltung, da hat das Publikum was davon, wird noch der andere prominente Gast interviewt. Wer ist denn noch mit dabei?
Naja,
nenn mal zwei, drei Namen.
In München beispielsweise ist es so, da sind Mehmet Scholl, Joko Winterscheid und Michael Mittermeier mit auf der Bühne.
Oh, coole Besetzung.
Ja, total. In Berlin ist es Barbara Schöneberger und Olli Schulz. Mhm. In Bremen ist Ina Müller dabei und Arne Zeigler. Also,
super.
Du siehst, das war wirklich für mich, also fürs Ego war es wahnsinnig.
Komm,
wahnsinnig
wenn du anfragst, sagen, haben die sofort alle ja gesagt. Da musstest du bestimmt nicht lange baggern.
Um ehrlich zu sein, ging das wirklich echt sehr einfach. Und wie gesagt, mein Ego ist auch nicht klein. Das war sehr schmeichelhaft.
Ich gratuliere dir schon mal zu dieser super Besetzung. Wir lesen gleich den Text aus Bochum, wo ein junger Vater seinen vierjährigen Nachwuchs, einen kleinen Ausschnitt. Ja, magst du vielleicht lesen?
Lies du mal.
Okay.
Lies du mal.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich habe das aktuelle Buch von Micky Beisenherz in der Hand. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Und wer deine Kolumnen im Stern mag, der wird auch dieses Buch mögen. Es sind Alltagsbeobachtungen, diesen ganzen Wahnsinn, den der Alltag so zu bieten hat. Es gibt eine Passage, die heißt MG Tyler Miguel und Iron Mike. Ich lese nur einen kleinen Abschnitt vor. Ja? Bochum, ein junger Vater ruft seinen vierjährigen Nachwuchs. Diese Kategorie Junge, ich will das nicht lesen, weil nachher ist das so, als wenn du eine Pointe schreibst, ich versau die dann.
Warte mal.
Lies du mal.
Ja, diese Kategorie Junge, die circa 2 Kilo sandigen Rotz unter der Nase hat. MJ, komm her. MJ, das fand ich einigermaßen beeindruckend. Was ist eigentlich aus guten deutschen Kindernamen wie Kevin und Justin geworden? Jetzt muss man festhalten, dass es natürlich immer noch regionale Unterschiede gibt. Während Teile NRWs oder Restdeutschlands immer noch chantalisiert sind, heißen Gören in den besseren Gegenden Hamburgs grundsätzlich Konstantin, Linus oder Maximilian. Ist wahr, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ist das hier auch so?
Lea, Mia, Carla, Cara.
Ja, ne? Dass Doktor als Vorname noch nicht zulässig ist, hat in den Elbvororten schon zu tragischen Szenen geführt. Berlin Mitte immer schon Latte Macchiato Town wiederum warte mit Namen auf, die beim Zuhören den Verdacht nahelegen, wir lebten in der Weimarer Republik. So, jetzt pass auf. Frederik Theodor Heinrich, Freier Luise Apollonia oder Ada Mai Helene.
Oh.
Wahnsinn, oder? Ist das nicht faszinierend?
Sehr schön.
Aber der hieß MJ. MJ, komm her.
Ja. Wenn man denkt, das Namen ja auch was vielleicht mit der Persönlichkeit zu tun haben, aber Mickey?
Ja. Ich bin ja Jahrgang 77 und da gab es ja nur 8 Namen und die wurden auf alle Neubaugebiete verteilt. Irgendwie Andreas, Michael, Christian, Thomas,
so
Markus, Stefan.
So heißt heute
Stefan.
Überhaupt gar keiner mehr.
Nee. Und bei mir war es halt
Michael.
Und
du wolltest dich abgrenzen und hast dann wurdest, oder du wurdest dann zu
Mickey. Ich habe mir diesen Namen nie selber verpasst.
Aber alle anderen heißen Micha jetzt. Da ist Mickey noch besser.
Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen aber Opa Mickey, ne? Aber besser als Opa Justin oder Opa Tyler Miguel.
So, wie ist das eigentlich, wenn man ein Autor ist und für Comedians schreibt, lieber Mickey Beisenherz? Du bist unser Gast hier heute im HR3 Sonntagstalk.
Mhm.
Der Hirnschmalz brennt, das Ergebnis ist da, die Rechnung kann geschrieben werden, die Sendung wird produziert und dann verhaut jemand dein Gag.
Ja, ärgerlich. Also was übrigens immer ein Irrglaube ist, ist, dass man denkt, dass der Autor da steht und denkt, ach, eigentlich müsste ich das jetzt sein, der da steht und das sagt und diesen Applaus kriegt und die Lacher. Das ist tatsächlich gar nicht so, sondern da bin ich einfach Handwerker und liefere das dann ab. Freue mich natürlich sehr, wenn es funktioniert.
Aber du weißt ja auch, wem du es in die Hand gibst. Es gibt ja welche, die das vielleicht immer 1:1 genauso übersetzen in der Qualität, wie du das als fast Perfektionist ja gerne hättest.
Ja, also jetzt mittlerweile ist es ja vor allen Dingen so, dass ich ja nahezu ausschließlich mit Menschen arbeite, die A, sehr, sehr gut sind oder mit denen ich befreundet bin, bekumpelt. Da leide ich eher mit, wenn eine Pointe mal nicht funktioniert, weil sie vielleicht verhauen wurde.
Woran liegt das denn, wenn es nicht klappt?
Ja, mal verhaspelt man sich einfach, weil es passieren kann. Vor allen Dingen, weil ja je nach Sendung oder Bühnenshow ja sehr viele Gags dabei sind. Da kann das natürlich mal passieren. Ansonsten, wenn es mal so richtig nicht funktioniert und das Material, gehen wir mal davon aus, das Material ist grundsätzlich gut, sind einfach gute
und
Gags.
Und es ist live, man kann es nicht wiederholen. In der Aufzeichnung kann man ja sagen nochmal, okay.
Genau, also dann würde ich sagen, ist Humor und Bühnentätigkeit ja klassische Verkaufspsychologie. Also geht jemand auf die Bühne und merkt irgendwie in den ersten 20, 30 Sekunden, irgendwie ist die Stimmung nicht so richtig gut. Und der erste Gag funktioniert nicht so richtig gut.
Oh, schlimm.
Dann wirst du auf der Bühne, um jetzt mal aus der Perspektive des Bühnenkünstlers, wirst du ja schon etwas unsicher. Dann ist vielleicht der nächste Gag einer, von dem du weißt, das ist jetzt gar nicht so der klassische Schenkelklopfer, aber den brauchst du jetzt eigentlich. Und dann wirst du langsam unsicher. Und das Publikum spürt das. Und diese Unsicherheit überträgt sich. Und da ist so ein Publikum da manchmal wie so ein Wolfsrudel, das das angeschossene Tier auf der Bühne sieht. Und Lachen hat auch was mit Vertrauen zu tun. Dass du das Gefühl hast, dass der auf der Bühne, der da steht, was der präsentiert, der glaubt selber an den
Gag. Aber die sehen doch, wie
du
stirbst.
Die
lassen dich doch verhungern.
Ja, dann ist das Kind auch schon echt tief im Brunnen. Dann muss die eine Kracherpointe kommen, die dich rettet.
Dann holst du es zurück.
Wenn das nicht kommt, dann wird es richtig bitter, richtig finster. Und dann musst du da durch. Aber das ist wirklich Verkaufspsychologie. Mario Barth zum Beispiel. Mario Barth, man muss ihn nicht mögen. Er ist sicherlich einer der erfolgreichsten Investigativjournalisten, die Deutschland hat. Das ist gar keine Frage. Aber er ist ja...
Da sind wir uns einig.
Er hat aufgedeckt, dass am Flughafen in Berlin teilweise Steuergelder verschwendet worden wären.
Ja, das war alles Mario Barth.
Das ist richtig, das war Mario. Aber was er wirklich ist, ist ja ein hervorragender Bühnenkünstler mit einer Wahnsinnsaura. Und viele schütteln den Kopf und sagen, wieso lachen die Leute und wieso ist das lustig? Weil er auf die Bühne geht, der ist, wenn er privat ist, ist er vor 4 Leuten genauso druckvoll und lustig und einnehmend wie vor 40, 400 oder 40.000. Das ist einfach so. Und der kommt auf die Bühne mit einer Attitüde nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt was Lustiges. Wenn du das nicht lustig findest, dann bist du doof. So.
Okay, aber dann flackert der nicht einmal mit der Wimper. Er bringt das dann schon mit.
Der ist
halt wenn du selber denkst, oh Gott, funktioniert das jetzt?
Genau, wenn du dem Material dann nämlich nicht vertraust und denkst, hast du verloren. Und das passiert natürlich immer wieder mal.
Kommt der Humor aus dem Pott? Oder nicht, darüber reden wir gleich. Klassenclown Mickey Beisenherz.
Ja, zum Glück.
Zum Glück. Unser Gast heute vom HR3 Sonntagstalk, Mickey Beisenherz, schreibt mit dem Mann, Haas heißt er mit Nachnamen, mit Vornamen heißt er.
Jens Oliver.
Jens Oliver, genau. Und auch ein Name aus den 60ern und 70ern.
Ja, allerdings ist es auch ein Typ aus den 60ern.
Keiner mehr Jens Oliver. Ist der Mann von Sonja Zietlow und ihr seid gemeinsam verantwortlich für den Erfolg dieses Formates. Wart, glaube ich, auch für den Grimme-Preis nominiert, aber nicht abgeräumt, ne?
Nee, wir waren auch für einen Fernsehpreis nominiert.
Fernsehpreis?
Das haben die eigentlich mehr oder weniger, die haben uns immer nominiert, damit dann mal ein bisschen drüber geschrieben wird. Aber wenn es dann darum ging, uns den Preis zu geben, haben wir gesagt, ja, so toll ist es auch wieder nicht. Übrigens ist der dritte im Bunde Jörg Über, den muss ich noch namentlich
das
erwähnen.
Das ist gut.
Weil wir uns nämlich gemeinsam seit ein paar Jahren schon das Büro als ein Trio teilen. Und das macht es nicht schlechter.
Mit Blick auf diese Staffel würdest du sagen, es war eine gute Staffel?
Das war eine sehr gute Staffel, ja.
Was macht eine sehr gute Staffel aus im Vergleich zu einer nicht so sehr guten?
Die Mischung der Kandidaten, alte Showbranche trifft auf neue Showbranche, Fassungslosigkeit im Blick der Alten, darauf, dass sowas heutzutage als Beruf durchgeht und Kommunikation. Es wurde vor allen Dingen kommuniziert und es gab Auseinandersetzungen. Es geht ja gar nicht zwingend darum, dass sie sich die Köpfe einschlagen, aber es geht um Auseinandersetzungen miteinander. Dann wird es interessant.
Also wenn diese Reibung da ist, dann ist auch Material für euch vorhanden.
Ja, und Menschen, die eine interessante Geschichte haben, sei es diese Liebes-Trennungsgeschichte Evelyn und Domenico oder zwei, diese Alpha-Rüden und wirklich lupenreinen Show-Offs, der Currywurst-Mann und Bastian Jotta, die haben beide im Gegenüber eigentlich sich selbst erkannt und haben sich natürlich deshalb gehasst wie die Pest.
Ja, die haben sich wie so Pitbulls aneinander festgebissen und haben dann nicht wieder losgelassen.
Genau.
Hattest das Gefühl, der hängt immer beim anderen an der Kehle und der kann sich schütteln oder nicht und der fällt nicht ab, oder?
Oder dann aber irgendwie auch die etwas leiseren Geschichten wie Peter Orloff, ein Mann in den 70ern, der sich wirklich sehr tapfer gegen das Älterwerden stemmt.
Hatte aber auch was Trauriges.
Ja, das ist unbenommen, aber das ist interessant. Das ist interessant, darauf zu blicken und zu sehen, wie so jemand damit umgeht.
Hast du einen Einfluss darauf zu sagen, ach komm, frag den noch mal an oder frag die mal an im Laufe des Jahres? Wirst du da um Rat gebeten?
Nee, wie so häufig.
Du, frag dich wieder
mich lieber. Das ist ja der Grund, warum
ich
diesen...
Ich dachte, dein Einfluss ist viel größer.
Ach, gar nichts, gar nichts. Mich fragt auch niemand um Rat, deswegen komme ich ja ungefragt irgendwo hin und sage, ich sage euch jetzt mal was.
Aber dieser Kernhumor, den du ja hast, von wem hast du den? Väterlicherseits, mütterlicherseits oder bist du ganz aus der Art geschlagen?
Nee, so nicht aus der Art geschlagen. Ich glaube, die ganze Familie war irgendwie als Gemeinschaftsprojekt daran beteiligt. Ich komme ja aus einem 4-Generationen-Haushalt und das Ruhrgebiet ist ja generell auch eine Region, in der niemand dem anderen eine Antwort schuldig bleibt. Vor allen Dingen auch auf eine Frage, die gar nicht gestellt wurde. Und also das Ruhrgebiet bewertet ja jeden sofort, aber auf so eine nette Art und Weise. So, also du kannst nicht irgendwie durch die Gegend laufen in der Dämmerung mit einer Sonnenbrille oder so, wo dann sagt jemand sofort, ne, ist ganz schön sonnig, wa? So, du kannst das geht gar nicht, du kriegst immer Feedback und dann bist du natürlich gut beraten, wenn du schneller ziehst als der andere. So, deshalb nimmst du als Ruri, glaube ich, immer schon auch ein bisschen was vorweg, weil du weißt, da kommt jetzt gleich
was. Also das
was.
Echte Trainingscamp liegt dann eben im Ruhrgebiet, weil in Norddeutschland würde ja wahrscheinlich keiner was sagen, weil da dauert das ja ein bisschen, ne, bis die sich da mal äußern. Wenn du sagst, in einem 3-Generationen-Haushalt bist du aufgewachsen, das heißt, du hast auch den Humor von unterschiedlichen Generationen mitbekommen?
Ja, absolut. Also Oma ist jetzt mittlerweile 93. Auch die bleibt einem natürlich nicht schuldig. Ne? So, dann,
die teilt auch aus.
Die teilt auch aus und alle kriegen es ab. Also das war wirklich, bei uns gab es da eine sehr große Spottökonomie und eine Art Hohnsozialismus. Also jeder hat gleich viel abbekommen und da spielt es keine Rolle, wer da gerade ist. Mein Vater hat es immer abbekommen, meine Mutter. So diverse Auffälligkeiten, sei es optisch oder im Verhalten, wurden eigentlich sofort immer irgendwie kommentiert.
Und bewerten kommentieren die und beurteilen die deine Tätigkeiten heute auch und geben dir dann Feedback?
Ja, das geschieht regelmäßig. Also entweder sind so die sanften Sachen, dass Mutter mich im Kölner Treff gesehen hat und sagt, hätte sie auch ruhig mal rasieren
gerade
können.
Hinsitzen.
Hätte sie ruhig mal rasieren können. Also. Junge, du hast doch so schöne Hemden, zieh doch mal eins von denen. Also sowas halt. Oder halt auch direkt Feedback auf Kolumnen und Texte, dass ihr dann mal schreibt, ja, habe ich gelesen, fand ich gut, weil so und so. Das freut mich. Das ist ja schön. Das will ja im Grunde genommen ja jeder, dass die Eltern Anteil teilnehmen an dem, was man macht.
So. Aber wenn man so auf dein Instagram-Profil guckt, dann denkt man immer, du bist so der Lonely Wolf, der mit seiner verspiegelten Sonnenbrille und einem hellblauen Rolli und so einem schönen beigen Mantel mit seiner Leidenschaft für Autos dann so pflegt, dass du auch so ein Familienmensch bist. Das habe ich jetzt erst gar nicht so vermutet.
Das blitzt dann, glaube ich, eher in den Texten mal durch. Wie bei allen im Internet ist das natürlich ein Ausriss der Wirklichkeit und natürlich zweifelsohne auch Pose, die mir dann mitunter ja auch Spaß macht, weil heutzutage, wenn du da als Ego-Shooter, als Hedonist dann auch noch mit einem Porsche durch die Gegend fährst, da bist du natürlich schon mal bei einigen Leuten massiv auf der Shitlist, aber das interessiert mich dann auch nicht weiter, weil ich einfach wirklich von einer...
Das willst du dann bestimmt auch ein bisschen rauskitzeln.
Das ich finde ja das doch auch... Ja, ich finde es auch okay. Ich finde es auch zeitgemäß, dass man irgendeiner Art von Publikum auch einfach mal unterstellt, dass sie in der Lage sind, vielleicht auch mehrere Lebenswirklichkeiten einer Person zuzulassen.
Aber ein Tag ohne Social Media, das wäre, glaube ich, schwierig, ne? Weil du postest ja fast jeden Tag was.
Ja.
Kannst du gleich zu antworten.
Okay.
Ich spiele auch hier gerne in der Popwelle auch mal einen Song. Machen wir jetzt hier bei HR3 und dann geht's weiter mit Micky Beisenherz hier am Sonntag bei HR3. Unser Gast an diesem Sonntag ist Micky Beisenherz. Ein Tag ohne Social Media kann ich mir schwer vorstellen bei dir. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es mir aufgeschrieben. 170.000 Follower sind mehr bestimmt, ne?
Ja, bei Twitter sind es, glaube ich, um
die 170. Bei Twitter sind es um die 170 und bei den anderen?
Bei den anderen, ja, Facebook stagniert und ist ja ein sterbendes Medium. Mhm. Im aufstrebenden Medium Instagram sind es so um die 35.000. Da, da sammle ich so ganz langsam.
Darf sich natürlich nicht erschrecken nach der Sendung. Heute wird es...
Ja, jetzt explodiert es. Jetzt explodiert es. Also ich werde wahrscheinlich gleich schon Proteinshakes vertreiben dürfen, weil ich den ersten Influencer-Deal klar gemacht habe.
Wahnsinn, was die Leute da alle anbieten, oder?
Ich verstehe es nicht, weil wir, eine Generation ungefähr. Ja, wir haben doch
gut,
früher...
runden wir auf und runden wir ab.
Ja, wir haben Werbung doch einfach weggeschaltet. Jetzt, ich meine, es ist ja okay, dass viele Menschen gut aussehen und ich finde es auch nett, an deren schönen Leben mal so teilzuhaben. Man blättert das so ein bisschen durch wie die Gala oder so oder von mir aus auch
die Bunte oder andere.
Ja, oder Zeitung. Die Geo, weil die Gegend schön ist, wo man eigentlich häufiger aber denkt, geh mal beiseite, dann sehe ich mehr von der Landschaft.
Ja.
Aber da werden ja teilweise wirklich nur 20% auf diese Spandex-Hose, Fitness-Proteinshakes, ich mache mehr Pancakes aus glutenfreiem. Es wird halt nur geworben und nur verkauft. Und das finde ich irgendwie, sei doch interessant, so, wenn du dich von den anderen absetzen willst. Aber
was musst du machen, damit ich deine Follower interessant finden?
Vielleicht schon mal Gedanken. Vielleicht einfach mal Gedanken machen.
Oh mein Gott, das ist aber erschreckend.
Es können ja sogar dumme
auch
Gedanken
noch kluger
sein.
Am Ende.
Ja, oder klug vielleicht.
Oh mein Gott, hör auf.
Selbst an Idioten kann man sich ja orientieren. Also selbst wenn Leute sagen, pass mal auf, der äußert regelmäßig die dümmsten Gedanken, weißt du aber zumindest schon mal, wo du selber stehst und kannst dich auch daran orientieren.
Ja, das stimmt.
Aber wenn gar nichts kommt, ist es auch doof.
Ja, aber viele haben ja auch Erfolg, indem sie einfach nur posen und sich immer in der gleichen Körperhaltung irgendwo hinstellen. Oft in Badezimmern oder an Mauern.
Das ist richtig, aber du siehst ja langsam, bei mir rauscht es jetzt langsam körperlich ab. Ich muss jetzt zusehen, dass ich muss langsam, dass ich Richtung Inhalt rüber mache, sonst wird es echt eng.
Komm, du vertrittst jetzt die Böttinger, da kann dir einfach nichts mehr passieren. Und du kennst dich aus mit Fußball, da kann man ja eh sehr, sehr alt mit werden, mit deinem Fachwissen dann sowieso. Ihr macht einen tollen Podcast mit Mike Nöcker und der andere heißt?
Lukas Vogelsang.
Lukas Vogelsang. Und ihr redet über Fußball. Was ist dieses Fußball für dich?
Fußball ist für mich etwas, mit dem ich groß geworden bin, was mich hochgradig emotionalisiert, was mich teilweise für mich persönlich fast schon auf irrationale Art und Weise emotionalisiert, weil wenn man...
Weinst du, wenn deine Vereine auf- und absteigen?
Ich bin ja Borussia Dortmund-Fan.
Toi, toi, toi.
Ich bin ja kein Schalker, ne? Da sind jetzt momentan ganz andere. Ja, läuft gut. Ich weine nicht deswegen, nein. Aber ich muss sagen, dass es mich emotional wirklich sehr mitnimmt.
Warum sprichst du drüber im Podcast MML?
Weil es einfach Spaß macht. Weil Spaß macht, sich mit zwei Freunden über Fußball zu unterhalten und weil der Fußball ja manchmal auch das alltägliche Scheitern ja auf diesem engen Raum ja auch komprimiert. Mhm. Also der ganze Blödsinn, der sonst im Leben passiert, wird ja im Fußball teilweise nur verdichtet.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich würde ganz gerne noch mit dir In the Face spielen. Also ich fange was an und du musst vielleicht dich dazu äußern, wenn du Lust hast.
Okay.
Ja? Lieber einen Abend mit Lothar Matthäus oder mit Joe Heindle? Dschungelkönig von 2013, um dich nochmal kurz dran zu erinnern.
Ach so, der war das. Lothar Matthäus.
Warum?
Weil der einfach wahnsinnig viel zu erzählen hat. Und Ahnung von Fußball.
Ah, so.
Er tut vieles, um diesen Eindruck zu zerstreuen. Aber
im Grunde seines Herzens ist er ein absoluter Profi. Ja. Sonja Zietlow ist für mich?
Eine Person, mit der ich sehr gerne Zeit verbringe.
Die wirkt immer so ein bisschen kühl und distanziert.
Ist ein absolutes Fehlurteil.
Grüß sie mal von mir.
Mache ich.
Frankfurter Eintracht.
Super
spielt
Club.
In meinen Augen.
Spielt in meinen Augen eine hervorragende Rolle im Bundesliga-Fußball und wird hoffentlich sich künftig unter den Top-4-Vereinen in der Bundesliga etablieren.
Ich frage nochmal dein Profiwissen ab zu Darmstadt 98.
Ja, das ist der Club, der Bruno Labbadia den Weg ins Profifußballgeschäft ermöglicht hat. Jetzt muss ich aufpassen, es sind die Lilien, richtig?
Ja.
Es sind die Lilien. Guter Club. Es gibt übrigens relativ viele Menschen aus der deutschen Showbranche, die irgendwie mal bei Darmstadt 98 irgendwie sogar aktiv waren.
Was?
Ja, Volker Weiker zum Beispiel,
der bekannte Fernsehregisseur,
hat angeblich, sagt er, mal irgendwie auch gegen Bruno Labbadia sogar noch aktiv gespielt. Aber du weißt, im Fernsehen, da wird doch viel erzählt. Ne?
Echt? Ja. Der heute kann ja doch keine 90 Minuten mehr durchhalten.
Der wird noch nicht mal 9 Minuten durchhalten.
Oliver Welke kann nicht.
Richtig geil aussehen.
Am 26.05. gehe ich, Micky Beisenherz, zur Europawahl, weil
es wichtig ist, der SPD den Rücken zu stärken und nicht den Nationalisten das Feld zu überlassen.
Mit Bärbel moderiere ich demnächst. Die Sendung kenne ich gar nicht.
Das Lachen der anderen, aber nur wenn Polak nicht mehr will.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Micky Beisenherz. Das war sehr schön. Und wer dich live erleben will, kann das am 21. Mai in Frankfurt. Bist du auf Tour mit deinem aktuellen Buch, für das ich dir auch alles Gute wünsche.
Dankeschön. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Und
gibt es Filterkaffee.
Guck mal, jetzt habe ich in den Buchtitel reingelabert.
Wahnsinn, wenn das der Verlag, das ist doch, als wenn man eine Pointe versaut.
Ja, richtig, ne? Man, nichts kann ich richtig machen.
Oh mein Mann, Idiot. Mann. Wir üben das und du musst einfach nochmal wiederkommen.
Okay, mache ich.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.